Das Treffen der Think Sangha 2002. Zum ersten Mal seit mehreren Jahren haben sich die Gründer, das sind Mitglieder und Freunde der BPF, der Buddhist Peace Fellowship, und des INEP, des Internationalen Netzwerks Engagierter Buddhisten, in Hawaii zum zweiten Treffen der Think Sangha getroffen. Ein erstes Treffen hatte 1997 in Hakone in Japan stattgefunden. Diesmal wurde das Treffen zu einer Suche nach Methoden der eigenen buddhistischen Praxis in Verbindung mit spirituellem Aktivismus. Ich habe die Protokolle übersetzt und zusammengefasst und informiere euch hiermit davon. Übersicht. Ursprünglich war geplant, sich mit dem Problem der Globalisierung und dem spezifisch buddhistischen Beitrag zu einer Antwort hierauf auseinanderzusetzen. Allerdings erschien den Teilnehmern der persönliche Ansatz viel wichtiger, denn nur so kann eine Grundlage geschaffen werden, um den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen. Die Ergebnisse sind für jeden, der sich als engagierter Buddhist versteht, von Bedeutung. Jeder Teilnehmer hatte seine persönlichen Erfahrungen mit den Anforderungen, die das Leben in dieser Welt an ihn stellt, und nicht wenige hatten den Eindruck, diese Anforderungen hatten sich in den letzten 5 Jahren verzehnfacht. Aus Sicht des sozial engagierten Buddhismus hat die Globalisierung eine doppelte persönlich erfahrbare Krise gebracht, nämlich in der persönlichen Praxis und in den sozialen Bewegungen. Also suchten die Teilnehmer nicht den Ansatz über die großen Themen wie Regionalisierung, Weltbank und IWF, Monokultur etc., sondern diskutierten sie auf so persönliche Erfahrungen wie den Zeitdruck, der von neuen Technologien und E-Mails ausgeht, und der Suche nach neuen Freunden im Dhamma, die das gleiche Engagement für soziale Belange umtreibt. So stand am Ende eine tiefe Erkenntnis darüber, was Dharma-Praxis im Zeitalter der Globalisierung bedeutet, und so soll dieser Bericht etwas über Methoden vermitteln, die die Think Sangha für diese neue Art buddhistische Praxis entwickelt, nämlich die Balance zu finden zwischen der Entwicklung von individueller Einsicht und Weisheit einerseits und dem Engagement zum Wohl aller Wesen andererseits. Hintergrund. Gastgeber der Veranstaltung war Robert Aitken Roshi, Gründer der Diamant Sangha in Hawaii und Mitbegründer der Buddhist Peace Fellowship BPF. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem BPF-Direktor Alan Zanocki, die Programmdirektorin der BPF Diana Winston, Sarah Leng als Vertreterin der BPF New Mexico und Siddhartha von der BPF Indien. Das INEP, das Internationale Netzwerk Engagierter Buddhisten, war unter anderem vertreten durch Sandikaro Bhikkhu, Fra Faisan Visalo, David Loy und Jonathan Watts. Da jeder der Teilnehmer Eigenerfahrungen als Gründer von Gemeinschaften des engagierten Buddhismus hatte, flossen reichhaltige Erfahrungen aus diesen Projekten ein. Problemlösungen, Einsichten, Fragen. Sandikaro Bhikkhu arbeitet beispielsweise derzeit daran, ein buddhistisches Zentrum für Mönche und Nonnen im mittleren Westen der USA aufzubauen, das sowohl in die buddhistische Tradition eingebettet ist, als auch den Anforderungen an das 21. Jahrhundert gerecht wird. Diana Winston ist dabei, gemeinsam mit jungen Buddhisten ein Projekt in der Bucht von San Francisco aufzubauen. Hier entstehen Gemeinschaften sozial engagierter Buddhisten. Sarah Leng Gilliard hat einen Film gemacht und bietet Kurse und Workshops zu spiritueller Wirtschaft, Buddhismus, Gewaltlosigkeit und ökonomischer Regionalisierung. Siddhartha hat in Indien einen Ashram gegründet, um eine neue praktisch gelebte Vision zu entwickeln, basierend auf ökologischen, sozialen und politischen Perspektiven. Andere arbeiten an Buchprojekten, so Dr. David Loy, über eine buddhistische Analyse der westlichen Kulturgeschichte. Zusammen mit dem Lehrer Aitken Roshi und Fra Paisan, dem Abt eines Klosters der Waldtradition in Thailand, bilden diese drei, der Aktivist, der Intellektuelle und der Praktiker, gewissermaßen den Kern der Think Sangha und stehen dabei für die drei Gebiete, die es zu analysieren gilt. Die intellektuellen Grundlagen, die Umsetzung in soziales Engagement und die Verwurzelung in der traditionellen buddhistischen Praxis. Die Gebiete unserer Analyse. Und entsprechend dem eben genannten sollen hier auch diese drei Gebiete einer Analyse unterzogen werden, nämlich die intellektuelle Ebene, die soziale und die praktische Transformationsübung. Zunächst zur intellektuellen Ebene, den Theoriefragen. Hier ist die ganz zentrale Frage, aus welchen grundlegenden buddhistischen Prinzipien soll der sozial engagierte Buddhismus gespeist werden. Auf diesem Gebiet haben Thich Nhat Hanh, der Dalai Lama, Sulaksivaraksa, Joanna Macy und andere bereits Entscheidendes geleistet. Allerdings ist diese Arbeit noch längst nicht zu einer Theologie des Engagements herangereift, wie etwa die Befreiungstheologie in der christlichen Tradition. Und hier liegt eine große Herausforderung für die Think Sangha. Ein gesunder Buddhismus für das 21. Jahrhundert muss praxistaugliche Modelle für Laien und Ordensmitglieder liefern, die sich im Einklang mit den Bedingungen und Lebensstilen der Gegenwart befinden. Zweitens schreit die Weltkrise sozialer Visionen geradezu danach, dass die progressiven Elemente in den religiösen Traditionen eine neue humanitäre Vision des 21. Jahrhunderts liefern. Welche positiven Visionen kann der Buddhismus nach dem Scheitern von Marxismus und Sozialismus, der zerstörerischen Kraft des globalisierten Kapitalismus entgegensetzen? Ein weiteres Gebiet, dem sich die intellektuelle Analyse öffnen muss, ist die Frage, inwieweit sich der Buddhismus mit anderen intellektuellen Traditionen, insbesondere weltlichen, überschneidet. So hat der Buddhismus ein starkes ethisches Element in seiner Praxis, allerdings ist die Position in Fragen des Rechts weniger klar, besonders in der Frage der Verteilungsgerechtigkeit und gegenüber dem Rassismus. Für den Buddhismus des 21. Jahrhunderts ist es nötig, hier klar Stellung zu beziehen, denn die Fragen der Einkommensverteilung und der ethnischen Unterdrückung gehören zu den Kernproblemen dieses Jahrhunderts. Also, kann der Buddhismus von den westlichen Konzepten von Demokratie und Menschenrechten lernen? In welchen Punkten weicht er von diesen westlichen Konzepten ab? Und natürlich, welche Beiträge kann er liefern, um diese Konzepte weiterzuentwickeln? Und es gibt noch ein drittes Gebiet intellektueller Herausforderung. Mitfühlendes Handeln ist eine der Säulen buddhistischer Ethik. Wenn man sich jedoch ansieht, wie der Buddhismus in den meisten Zentren und Tempeln vermittelt wird, und zwar im Osten wie im Westen, bekommt man wenig Hilfestellung, wie die Meditationsarbeit auf dem Kissen zu praktischem Handeln in der Welt werden kann. Der sozial engagierte Buddhismus steht auf dem Standpunkt, dass die Gesellschaft mehr ist als die Summe ihrer Mitglieder. Wenn dem aber so ist, dann kann sich Handeln zum Wohl aller Wesen in dieser Zeit der Globalisierung nicht auf individuelle, ethische Aktionen wie materielle Großzügigkeit beschränken. Das Bodhisattva-Gelübde bedeutet dann auch, die Strukturen von Gier, Hass und Verblendung anzugehen, die ganze Gesellschaft an das Rad des Leidens festzunehmen. Hier stellt sich also die Frage, was sind die Verbindungen zwischen der buddhistischen Praxis von persönlicher Befreiung und der buddhistische Imperativ, für andere leidende Wesen durch gesellschaftliche Aktionen zu arbeiten. Zur zweiten Ebene, dem Aktivismus der sozialen Anwendung. Auf dieser Grundlage eines sozial engagierten Buddhismus wird es für Buddhisten klarer, wie spezifische Probleme angegangen werden müssen. Fehlt eine solche klare Basis, dann werden Buddhisten zwar Perspektiven übernehmen können, die von anderen Gruppen entwickelt wurden, diesen zustimmen, aber allenfalls mit einer buddhistischen Anmerkung versehen. Was dann aber fehlt, sind nicht nur die unterschiedlichen Aspekte ihrer Tradition, sondern gerade die aus diesem Erwachsenen anderen Perspektiven und neuen Herausforderungen an die eingefahrenen Denkstrukturen. So könnten sich zum Beispiel Buddhisten ohne klare Perspektive den Forderungen nach einem rigorosen Regionalismus als Antwort auf die Globalisierung anschließen. Allerdings wird dabei ein Schlüsselprinzip des Buddhismus, nämlich der mittlere Weg, das Vermeiden von Extremen und Dualismen, übersehen. Es ist zwar kontroverser und schwieriger, aber eben auch buddhistischer, wenn man die Globalisierung nicht nur als negativ ansieht. Wesentlich besser wäre es, die Globalisierung als ein Phänomen in einem Bündel sich gegenseitig bedingender und beeinflussender Prozesse zu begreifen. Und dann stellt sich uns die Frage der Globalisierung ganz anders. Welche einzigartigen Beiträge können Buddhisten zu spezifisch sozialen Themen wie der Globalisierung beitragen, um sie sozial und umweltverträglicher zu gestalten? Eine weitere Frage ist, wie man Leute in einem privilegierten Umfeld, die inzwischen von der buddhistischen Idee der mitfühlenden Aktion bewegt werden, dazu bekommen, sich wirklich aktiv zu engagieren, selbst wenn das die eigenen Privilegien gefährdet. Dies ist umso mehr ein Problem, als das genau die Situation ist, in der wir uns als Mittelklasse-Buddhisten in den westlichen Industrienationen befinden. Entsagung und Verzicht sind ja nicht gerade die typischen Tugenden unserer Wachstumsgesellschaft. Und dann zum dritten Feld, der Praxis. Persönliche Integrität und Transformation. Hier geht es nunmehr darum, die mit unserer persönlich-buddhistischen Praxis zu verbinden. Praxis ist dabei nicht einfach das, was Buddhisten als ihre gegenwärtige spirituelle Praxis ansehen, zum Beispiel Meditation, Textstudium und Mantra-Rezitation. Hier geht es vielmehr darum, welche Auswirkungen die Perspektiven, die sich uns in Meditation oder Textstudium eröffnen, auf unser Handeln im Alltag und unseren Umgang mit der Welt haben. Eine der gegenwärtigen Erfahrungen derer, die mit Globalisierung und der Internettechnologie zu tun haben, ist der wachsende Zeitdruck. Es gibt mehr und mehr zu tun, aber weniger und weniger Zeit, eben dies zu tun. Also stellen sich die Fragen, mit wie vielen sozialen Belangen kann ich mich beschäftigen? Wie kann ich eine unverfälschte Praxis aufrechterhalten und dennoch sozial engagiert sein? Wie kann ich meine persönlichen, familiären, freundschaftlichen, beruflichen Verpflichtungen unter einen Hut bekommen? Und wenn man die Zielsetzung etwas weiter fasst, was sind die Prioritäten für einen sozial engagierten Buddhismus? Welche Themen können wir jetzt aufgreifen? Die Antworten hierauf können natürlich nicht allgemeingültig sein, sondern sie müssen der Einzelne oder die einzelne Gruppe finden. Sie ergeben sich aus der Praxis des Einzelnen und der jeweiligen Sangha. Auf diese Art bestimmt unsere persönliche Praxis den Kurs des sozial engagierten Buddhismus. Die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, wie können wir unsere individuelle Persönlichkeit in diese Themenbereiche einbringen? Aufgrund einer falsch verstandenen Anatta-Lehre lassen sich Buddhisten mitunter vom Stereotyp einer emotional unbewegten, stoischen, Buddha-ähnlichen Figur gefangen nehmen. Indem man dieses Ideal kopiert, verkümmert man allzu leicht zu einer Nicht-Persönlichkeit und ist von der Kreativität der Eigenpersönlichkeit abgeschnitten. Mithin müssen wir uns auch an solche Fragen heranwagen wie, welche Rolle hat mein zusammengebrautes Selbst in der Entfaltung meiner Praxis und meines sozialen Engagements? Wie ist das Verhältnis zwischen Buddhismus und Kreativität? Wie gehen wir in den sozialen Bewegungen mit Wut um? Viele moderne Buddhisten versuchen sich diesen Fragen zu nähern, indem sie buddhistische Praxis und moderne Psychotherapie verbinden. Und genau diese Verbindung zwischen Buddhismus und moderner Psychotherapie bringt uns zurück zu unserer oben gestellten Frage, wie sich der Buddhismus mit anderen Traditionen, insbesondere westlichen, überschneidet. Und auf diese Art können wir erkennen, dass die drei Stränge, intellektuelle Analyse, Aktivismus und Praxis, eben keine unabhängigen Phänomene sind, dass sich hierbei vielmehr um sich gegenseitig bedingende, um gemeinsam strebende Prozesse handelt. Mithin um Paticca Samuppada. Somit sind die intellektuelle Suche, die Sozialaktion und die spirituelle Praxis ein sich gegenseitig durchdringendes Bündel von Bedingungen des sozial engagierten Buddhismus. Dann hat sich die Think Sangha um Methoden gekümmert, mit Methoden befasst. Nachdem also diese Fragen herausgearbeitet worden waren, konnte sich die Gruppe in den nächsten Tagen mit der Beantwortung befassen. Hierzu galt es zunächst, Methoden der Beantwortung zu entwickeln. Ist zum Beispiel die Frage, welche einzigartigen Beiträge Buddhisten zu spezifischen sozialen Themen, wie zum Beispiel Globalisierung, liefern können, nur zu beantworten, wenn man zuvor seine buddhistische Position geklärt hat. Andernfalls würde man das Thema vom Allerweltsstandpunkt aus angehen. Gebiet 1, Dualitäten überwinden, Buddhismus wieder schärfen. Hierzu gehören also Fragen wie, was sind die Verbindungen zwischen der buddhistischen Praxis von persönlicher Befreiung und der buddhistische Imperativ, für andere leidende Wesen durch gesellschaftliche Aktion zu arbeiten? Und wie überschneidet sich der Buddhismus mit anderen Traditionen, insbesondere westlichen? Die erste Frage bezieht sich auf die Spannung zwischen der persönlichen Praxis auf der einen und dem selbstlosen Handeln zugunsten Dritter auf der anderen Seite. Diese Spannung drückt sich in dem grundlegenden Bild aus, das wir manchmal von Theravada und Mahayana haben. Das Theravada zielt auf individuelle Befreiung ab, wohingegen die Befreiung aller dem Wirken des Bodhisattvas zu verdanken ist. Sozial engagierte Buddhisten fragen sich, aufgrund welcher Perspektive kann ich einen sozial engagierten Buddhismus entwickeln? Muss alles auf den Sutren basieren? Oder kann ich mich auf meine eigenen Einsichten als praktizierender Buddhist berufen? Im Einklang mit dem Prinzip des mittleren Weges sollte die Antwort hierauf ein Zusammenspiel beider Positionen sein. Nur das Zusammenwirken beider, der Vorbilder in den Schriften und der eigenen Einsicht, gewinnen wir die Sicherheit, die wir brauchen. Der Schlüssel zu richtigem Handeln ist weniger, was wir als Grundlage des Handelns nehmen, als vielmehr, wie wir das tun. Buddhistische Texte und Prinzipien benötigen wir als Wegweise. Zugleich erlaubt uns der Buddhismus als Weg der Verwirklichung, pragmatisch zu handeln. Egal, ob das in den buddhistischen Schriften so beschrieben ist oder nicht. Natürlich muss dies ausgewogen sein und darf nicht der Ausdruck unserer persönlichen Bedürfnisse sein. Das bedeutet letztendlich nichts anderes, als die beiden komplementären buddhistischen Energien, Weisheit und Mitgefühl zu nutzen, wobei diese keineswegs Gegensätze sind, sondern in einem Verhältnis kreativer Spannung zueinander stehen, was zu Ausgewogenheit führt. Dies bringt uns zu der Frage, wie überschneidet sich Buddhismus mit anderen Traditionen, insbesondere westlichen? Und dabei müssen wir uns ganz klar vor Augen führen, dass wir als Kinder unserer Zeit und unserer Gesellschaft natürlich unsere eigenen Perspektiven, unsere Einsichten und Neurosen in das mit hineinbringen, was wir als Buddhismus ansehen. Die ganz große Herausforderung dabei ist, dies so bewusst wie möglich zu tun. Und das erlaubt es, anderen besser zu verstehen, was wir tun, und Hilfe oder Kritik anzubieten, die sich als hilfreich erweisen kann. In unserer Gruppe fanden wir drei Dualismen, um den Buddhismus zu adaptieren und zu modernisieren. Erstens, die Synthese aus Alt und Neu. Indem wir die buddhistischen Lehren mit modernen Ideen verknüpfen, sollten wir darum bemüht sein, eine Synthese auf höherer Ebene anzustreben. Einige Entwicklungen der Integration von Buddhismus und moderner Psychologie zeigen solche Synergieeffekte. Zweitens, das Neue unter buddhistischer Perspektive zu definieren. Zum Ausgleich mit der oben genannten Synthese müssen wir sorgsam darauf achten, buddhistische Lehren nicht unseren konditionierten Gedankenmustern zu unterwerfen. So gibt es einige Formen von Marktbuddhismus, die den Buddhismus in den Dienst unserer materialistischen Individualismus stellen. Buddhismus sollte viel mehr als ein Pfad der Verwirklichung begriffen werden. Eine Methode zur Erkenntnis, die die habituellen Verhaltensmuster einschließlich des Materialismus aufdeckt. Und drittens, den Buddhismus den neuen Herausforderungen gegenüberstellen und so zu erneuern. Als Ausgleich zu den ersten beiden Punkten müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass der Buddhismus ein historisch und kulturell herausgebildetes Bündel von Auffassungen ist. In der gegenwärtigen Gesellschaft haben einige dieser Auffassungen kaum Bedeutung oder sind unangemessen. Zum Beispiel was das Verhältnis der Geschlechter und die Rolle der Frau angeht. Buddhismus muss, soweit es sich um die historische Auslegung handelt, herausgefordert werden durch zeitgemäßere Auslegungen. Ganz allgemein sollte Buddhismus nicht verabsolutieren, sondern sich an den Prinzipien von Nicht-Selbst und dem mittleren Pfad orientieren. Wichtig ist es dabei, die oben genannten Methoden nicht jeweils isoliert zu sehen, sondern gemeinsam als Dreiecksmethode zu begreifen. Die Wingsange hat vor, nunmehr diese Methode zu erproben und später einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Dann kommen wir zum Gebiet 2, nämlich von der Analyse zur Handlung. Dieses zweite Gebiet bezieht sich auf Fragen wie, wie bekommt man Leute in einem privilegierten Umfeld, die inzwischen von der buddhistischen Idee der mitfühlenden Aktion bewegt werden, dazu, sich wirklich aktiv zu engagieren, selbst wenn das die eigenen Privilegien gefährdet. Diese Frage steht im Zusammenhang mit dem Verständnis des Buddhismus als einen Weg der Verwirklichung und nicht als ein System zur Beschreibung der Realität. Wenn wir Perspektiven des sozial engagierten Buddhismus entwickeln, müssen wir damit Schluss machen, das Predigen und das Aufzeigen unabänderlicher Folgen in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist ein Unterschied, ob man über die Natur der Dinge aufgeklärt wird oder ob man sie erfährt. Also ist der buddhistisch korrekte Zugang zu einem Thema wie der Globalisierung, verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und herausfordernde Fragen stellen, um die Leute dazu zu bekommen, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Dies kann mittels der ebenso einfachen wie machtvollen buddhistischen Archetypen geschehen, was zu Nachdenken und Handeln antreibt. Dieser Aktivismus ist dann nichts, was man machen sollte, wozu wir uns zwingen müssen, sondern etwas, wozu wir uns hingezogen fühlen, weil wir die Grenze zwischen Selbst und Nicht-Selbst überwunden haben, die Grenzen zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Befreiung. In diesem Sinne muss der gesellschaftlich engagierte Buddhismus Strukturen und Rahmenbedingungen schaffen, welche Nachdenken, Inspiration und Aktivismus hervorrufen. Somit sind wir bei dem angekommen, was Nachdenken und Aktivismus ermöglicht, dem Sangha. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass diese eine spirituelle Gemeinschaft ist, die die Grundlage für Selbsterforschung und Austausch mit unseren Freunden und Mentoren ist. Für sozial engagierte Buddhisten liegt die Herausforderung darin, dieses Modell der Sangha dahin zu erweitern, dass die Sangha-Impulse hinsichtlich mitfühlenden Handelns bei sozialen Problemen gibt. Und damit nähern wir uns auch die Frage, was sind die Prioritäten für sozial engagierte Buddhisten? Diese Priorität muss eindeutig im Aufbau eines Netzwerks kleiner sozial engagierter Sanghas liegen, also gerade nicht in einer Zentralorganisation für engagierten Buddhismus. Diese sozial engagierten Sanghas werden dabei beeinflusst und gespeist durch unterschiedliche Schriften und Lehre und achtsam werden sie sich den jeweils lokalen Bedingungen anpassen. Auf diese Weise werden sie ganz einzigartige Lösungen und auch spezifische Probleme finden, die sich aus der Globalisierung ergeben. Die Rolle der Think Sangha könnte dann darin liegen, einen Rahmen für die intellektuelle Suche, das Handeln und die Praxis zu liefern, aufgrund derer sich andere Sanghas des sozial engagierten Buddhismus herausbilden können. Projekte und Perspektiven. Der letzte Tag des Treffens der Think Sangha war den Zukunftsperspektiven gewidmet. Dabei war es den Teilnehmern ganz wichtig, sich nicht zusätzliche Arbeit aufzubürden. Es wurden einige Themenfelder benannt, zu denen sich Arbeitsgruppen bildeten. Ich möchte hier nur auf die Titel dieser Arbeitsgruppen abschließend verweisen. Es ging erstens um buddhistische Grundlagen, zweitens um Technologie und E-Mail, drittens um Globalisierung, viertens um die Erziehungsmethoden und fünftens um Publikationen.